Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Heute ist Dienstag und somit startet eine neue Folge voller Sales Insights und guter Laune.
Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Moin, ich bin Nils und zusammen mit Fatma bringen wir über 25 Jahre Erfahrung mit und jede Menge Schabernack.
Wir haben genug von den alten weißen Männern. Hier geht es um echte Motivation, echte Geschichten und nicht um verstaubte Phrasen.
Also, schnallt euch an, lasst die Anzüge im Schrank und kommt mit uns auf die wilde Reise durch den Vertrieb.
Wir freuen uns über eine Bewertung. Für aktuelle Themen folgt uns gerne auf Instagram unter salesgosse.de. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes.
Ja moin, Fatma. Neues Dienstag, neues Glück, würde ich sagen. Wie geht's, wie steht's?
Hallo, ja, ganz gut. Und selbst?
Ganz gut. Heißt, mit welchen Dämonen hast du gekämpft?
Busy. Mit welchen Dämonen, ja. Mit vielen, muss ich gestehen. Ja, ja. Gibt halt Themen, die
jetzt sollten wir mal einen Exorzisten einladen.
Das wäre auf jeden Fall spannend. Ob der mir helfen könnte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Kennst du diese Instagram-Reels, das fällt mir gerade bei Exorzisten ein, wo der Mann sagt, ja, ich habe jetzt hier mir Räucherkraut gekauft, um die bösen Geister zu vertreiben und dann seine Frau im Hintergrund so anfängt zu röcheln.
Kenn ich gar nicht, musst du mir mal schicken, wenn du das nächste Mal siehst.
Ja, das habe ich gerade an Exorzisten erinnert und Dämonen austreiben.
Also spannend, wie kreativ die Jugend ist, ne?
Digga, das ist so das Geile an TikTok und Instagram, muss man sagen. Es gibt ja auch positiv.
Ja, finde ich auch. Das finde ich auf jeden Fall auch. Da muss ich ehrlicherweise sagen, ganz viele haben sich ja beschwert über diese vielen Videos, vielen Reels, TikToks und so, aber wenn du die Kreativität von diesen jungen Leuten dahinter siehst, das sind ja Marketing-Experten ohne Studium. Das ist schon cool, was sie da aufgebaut haben. Klar, ne, macht's ja süchtig. Dafür gibt's ja auch einen Grund, aber ich find's trotzdem total cool.
Ja, stimmt. Wir könnten ja auch mal so eine Tanz-Challenge, sollten wir vielleicht auch mal ins Leben
bringen. Hör mal auf, das habe ich schon mal probiert. Also ich durfte ja für einen Arbeitgeber den TikTok-Account verwalten, weil ich ja selber einen relativ großen Account damals hatte. Aber danach habe ich mit dem Team das versucht, die sollten tanzen und ich habe die quasi eingetaggt. Das war so schlecht. Ich habe noch am Ende habe ich das Video als Fail gepostet, weil es so schlecht war.
Aber ist das nicht das Geile? Du produzierst was und du kannst entscheiden, ob du es als Vorzeigeding nimmst oder ob du einfach sagst, ey Leute, wir haben es probiert, aber es hat nicht geklappt und das sorgt ja auch für Traffic.
Ja, ja, das war schon cool. Aber es ist trotzdem verzweifelnd, wenn du hinter der Kamera sitzt und ein cooles Video drehen willst. Ja, privat kannst du ja eher Fails posten. Die Unternehmen wollen das ja alle nicht. Die wollen ja das Image wahren.
Naja, ich glaube, das könnte auch mal ein Thema für eine Folge sein.
Ja. Ja. Ich habe die Tage was gesehen auf Instagram. Und ich habe es bewusst gespeichert, weil ich gerne deine Meinung dazu wissen wollen würde.
Okay.
Was es ist kommt auf Englisch, jetzt? Ich sag's direkt auf Deutsch. In der Businesswelt ist alles dringend, außer deine Beförderung.
Ja, spannende These. muss man erstmal sacken lassen. In der Businesswelt ist alles dringend, außer deine Beförderung. Ich würde sagen, jein. Ja, aus meiner Erfahrung, in vielen Fällen ist das so. Jedoch gibt es auch Führungskräfte, die Leistungen honorieren. Aber ja, ich würde jetzt spontan, würde ich erstmal nicht pauschal, aber zum großen Teil unterschreiben, diese Aussage.
Aber warst du schon mal in so einer Situation, wo du quasi alles tun solltest, wusstest, okay, jetzt ist die Beförderung dran und sie dann aber nicht bekommen hast oder zumindest später bekommen hast? Weil es gab ja Wichtigeres.
Nee, also in meinem Lebenslauf nicht, weil ich hatte halt auch Glück dann, muss man sagen, das gehört ja auch dazu, dass sich immer nach 2 Jahren dann sich irgendwie eine neue Möglichkeit ergeben hat und ich die Chance dafür auch bekommen habe. Also, es hat irgendeiner erkannt. So fair muss man sein. Jedoch habe ich das schon, vor allem im Großkonzern damals, gut beobachten können, dass einige da wirklich sich aufgeopfert haben und wirklich alles dafür getan haben und es dann nicht wurden, zum Beispiel bei der Beförderung. Und die Frage, die ich mir da immer gestellt habe, haben die vielleicht zu viel getan? Also weißt du, wenn du alles machst und in den Augen deines Vorgesetzten dadurch vielleicht unersetzbar erscheinst, weil er weiß, boah, auf den kann ich mich immer, auf sie oder ihn kann ich mich immer verlassen. Ich würde mir vielleicht selbst eine Baustelle jetzt aufmachen, wenn ich den aus dieser Position rausbringe und ihn befördere, dann nehme ich mir doch lieber einen von außen oder irgendeinen anderen und mache mir diese Baustelle nicht auf. Vielleicht ist das auch so ein Angstthema oder der Weg des geringsten Widerstands der Führungskraft, anstatt zu sagen, hey, pass auf, eigentlich sprechen alle rationalen Fakten für dich, doch rein mein Egoismus sagt, nee, du bleibst mal schön dort und ich suche mir einen anderen.
Aber ist das immer so, weil wenn wir jetzt im Vertrieb schauen, ist es ja oft so, dass jemand, der eine gute Leistung erbracht hat, also Umsatz generiert hat, befördert werden möchte. Und deine erste Führungsposition ist ja vom Spezialist zum Manager. Und dann brauchst du ja völlig andere Skills. Also A, verlierst du dann ja den Umsatz, weil ein Manager ist ein Manager, der kann nicht 24/7 sich um Umsatzgenerierung kümmern, wenn er ein Team hat.
Ist das nicht auch eine Aufgabe deiner Führungskraft, Erwartungsmanagement? Ich meine, wenn du jung bist, okay, das ist heute auch noch so, denkst du ja immer, du kannst die Welt ausreißen und hast vielleicht auch nochmal so ein etwas höheres Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis von der Welt, ohne jetzt alles im Detail zu kennen, was du eh niemals wirst. Müsste da die Führungskraft nicht sagen, hey, pass auf, du bist ein richtig geiler Vertriebler, vielleicht sogar der Beste, du bist der beste Vertriebler, den ich im Team habe. Jedoch automatisiert dich das nicht automatisch für eine Führungsposition. Weil wenn du Führungsposition werden willst, brauchst du andere Skills. Und dann ist doch eigentlich deine Aufgabe als Führungskraft zu sagen, hey, pass auf, wenn du das wirklich willst, also auch mal die Motivation herausfinden, will ich Führungskraft werden einfach aus meinem Selbstverständnis oder aus meinem Ego heraus oder weil ich Bock auf eine neue Herausforderung habe oder weiß ich so, ne? Um dann einen Plan zu entwickeln, hey, wie kriegen wir dich denn dahin? Das ist doch eigentlich dann. Es ist doch ganz oft so, dass, du kennst das doch vielleicht, mit dir auch nicht gesprochen wurde. Also ich habe immer Vollgas gegeben und dann hat sich zum Glück immer eine Möglichkeit ergeben, aber ich kenne auch viele, die Vollgas gegeben haben und seit 10 Jahren in dem Unternehmen sind und mir heute noch sagen, Nils, ich kriege keine Beförderung. Und ich habe das schon mal angesprochen, da wurde gesagt, ja, wir schauen mal und so.
Also ich glaube, dass die Führungskraft verantwortlich ist, das ist klar. Aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, die Führungskraft, die ist ja genau gleich befördert worden, weißt du? Also das hat ja einen kulturellen Hintergrund zu sagen, okay, wir befördern den Besten und der animiert dann die anderen, was ja gar keinen Sinn macht, rein in der Logik. Aber es ist ja noch keiner aufgestanden und hat gesagt, okay, wie viele Führungsskills hast du neben deiner Vertriebserfahrung und macht es Sinn, dich zu befördern? Weil der beste Vertriebler ist meistens nicht unbedingt der beste Manager, wenn wir sehr ehrlich sind. Das kommt sehr selten vor. Und ich glaube, ja, also man sollte mit seinen Leuten reden, wenn sie gut sind, weil irgendwann werden sie mehr fordern. Und wenn du Glück hast, ist es nur Geld, weil das Geld kannst du ja immer zahlen, wenn jemand wirklich leistet. Aber wenn er eine Führungsposition möchte, wird es schwierig. Ich zum Beispiel, ich habe es immer eingefordert. Also ich habe, auf mich ist noch niemand zugekommen und hat gesagt, ja, ich möchte dich gerne als Manager sehen. Sondern ich habe es direkt am Anfang eingefordert. Und wenn ich es nicht kriege, dann gehe ich halt einfach und sorg für mein eigenes Wachstum. Weil ich glaube, zu hoffen und zu beten, dass du irgendwann mal befördert wirst, das ist ja, weiß ich nicht. Das ist ja für mich auch Mangeldenken, ehrlich gesagt. Du musst ja was dafür tun. Weil es wird sich immer irgendeine Gelegenheit ergeben.
Du hast aus meiner Sicht mehrere Punkte jetzt reingebracht, die spannend sind. Also einmal, dass du sagst, okay, wenn ich es nicht bekomme, dann schaue ich, wer kann mir das geben? Ich würde sagen, das ist auch nicht die Norm, die ich kennengelernt habe, dass viele dann sagen, ja, okay, und dann mit so einer Fluppe rumrennen, na, und sagen, ich wurde es nicht. Wenn man den besten Vertriebler zur Führungskraft macht, nur weil er der beste Vertriebler ist, dass meistens du zwei Probleme hast. Du hast eine suboptimale oder schlechte Führungskraft und du verlierst dein bestes Pferd im Stall für Umsatz. Ja. Darum ist es ja wichtig, weil es ein komplett anderes Skillset ist, Leute zu motivieren, mit zu begeistern, klare Strukturen aufzusetzen. Aber auch dieses, das musste ich als junge Führungskraft lernen, du musst nicht von jedem der Buddy sein, du bist halt die Führungskraft. Dein Unternehmen bezahlt dich dafür, Ziele zu erreichen und ein starkes Team zu formen, Punkt. So, und dann kannst du nicht mit jedem so, hey, sein.
Ja, aber es kommt ja daher, dass sie nicht wissen, weil wenn du jetzt eine Vertriebsmannschaft anschaust, dann sind die ja alle immer meistens gut drauf, alle nur Buddies, gehen immer gerne was zusammen trinken und unternehmen was zusammen und dann wirst du die Führungskraft. Wie willst du denn jetzt in diesen Modus kommen, dass du die Führungskraft bist? Also ich bin kein Fan von steife Führungskraft und lacht nicht, wenn es mal schlecht läuft. Also weißt du ja. Aber du bist ja dann weisungsbefugt. Und dann müssen die Leute dich respektieren auf der Position. Als Mensch so oder so, aber auf der Position. Und ich glaube, das macht es sehr schwer. Ne? Also ich stelle lieber gerne Führungskräfte von extern ein, wenn ich sehr ehrlich bin. Weil es meistens besser funktioniert. Und den besten Vertriebler zu befördern, eben, da hatte ich auch einen Fall. Das war eine schlechte Entscheidung. Also da kann ich von abraten, aber sowas von. Vor allem, wenn einem der Umsatz so wichtig ist. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe genug gute Vertriebler und ich kann jetzt, du verzichtest ja nicht 100% auf seinen Umsatz, ne, da hat er ein bisschen was aufgebaut. Aber das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, aus meiner Perspektive.
Ich weiß gar nicht, ob von außen immer besser ist. Du hast halt den Part nicht. Weißt du bist mit die 5 Leute, haben zusammen immer Gas gegeben und du warst jetzt der Beste und du bist dann automatisch Führungskraft. Du hast natürlich Stories, ne, dass die anderen dann natürlich auch reden können und sagen können, was der ist jetzt Führungskraft, weißt du noch damals bei der Party, wo der nackt über den Zaun gesprungen ist? Das hast du als Externer halt nicht, diese Einflussfaktoren. Dafür hast du, wenn du aus dem Team kommst, kennen dich die Leute. So, und die wissen, also in den meisten Fällen, wenn sie dich halbwegs leiden können, sagen sie, okay, klar, ist vielleicht auch immer ein bisschen Neid und Missgunst, aber sie wissen, okay, das ist jetzt kein absoluter Trottel. Ich konnte mit dem arbeiten, kam klar. Muss mich halt vielleicht jetzt dran ändern oder wir beide, dass er mir jetzt weisungsbefugt ist und wir vielleicht nicht mehr so reden können wie früher. Das sehe ich eher als Challenge, wenn du von intern kommst. Hast aber den Vorteil, dass dich die Leute kennen, dass du die Struktur kennst. Wenn du als Außenstehender neu reinkommst, so wie ich das ja jetzt auch wieder beim neuen Unternehmen mache, dann musst du ja das Unternehmen, die Struktur, die Leute kennenlernen, die Kultur, wie sind die Prozesse, plus dennoch das Team aufbauen. Da hast du ganz andere Challenges.
Ja, stimmt, auf jeden Fall. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt nicht der Beliebteste im Team, weil du bist am erfolgreichsten und du wirst dann befördert. Also von jetzt auf gleich, alle wissen, du hast wenig alle wissen, du hast wenig Führungsskills, weil du einfach noch nie so eine Position innehattest und auch vielleicht keine Schulung hattest. Das verpestet dir auch die Luft im Team. Das macht ja was mit dem kompletten Team.
Dann hast du ja vorher schon nicht richtig gearbeitet. Deine Herausforderung als Vertriebskraft wird ja nur härter. Wenn du der Erfolgreichste in deinem Team warst und dadurch nicht beliebt warst, liegt das ja nicht. Es liegt an deinem Charakter. Ne? Wenn du einer bist, der das so raushängen lässt, ich bin El Babo und so, okay, dann liegt es an dir. Aber ich kenne auch Leute, die einfach Vollgas geben, erfolgreich sind und andere, die nicht leiden können, weil die nicht dort sind. Aber dann hast du ja Leute in deinem Team, die eh nicht gut für das Team sind. Und wenn du jetzt der Erfolgreichste als Führungskraft wird und die Leute dich dann noch unsympathischer finden als vorher schon, obwohl du charakterlich, sag ich mal, einwandfrei bist, das jetzt einfach mal vorausgesetzt, dann ist ja deine größte Herausforderung, ein Team zu formen, wo es diesen toxischen Spirit nicht gibt. Weil, guck mal, als wir im Vertrieb zusammengearbeitet waren, natürlich haben wir uns gegenseitig angespornt alle, aber wir haben uns auch alle gegenseitig den Erfolg gegönnt, weil jeder weiß, was dahinter steckt.
Nicht alle, aber die meisten.
Ja, der Großteil im Team. Jedoch, weißt du, wir haben ja auch Das war jetzt nicht so, wenn einer angerufen hat und gesagt hat, hey, ich habe den Deal geclosed, dass die anderen gesagt haben, er hat wieder nur Glück gehabt oder ja, sie ist eine Frau oder weißt du, oh, der ist schon länger dabei. Ja, gab es bestimmt die ein, zwei Stimmen, aber der Großteil des Teams hat sich einfach gefreut, weil sie wussten, wenn sie einen Erfolg haben, freuen sich auch die anderen. Und so soll es doch sein. Man soll sich doch positiv pushen können, aber auch über Erfolge freuen können.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt eine Charakterfrage. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer einem Team gibt, der stänkert. Ne? Also und immer meistens zu genau dem Thema. Das ist so schön an, der sagt immer das gleiche Thema. Eine universelle Lösung dafür habe ich noch nicht gefunden, aber muss dazu sagen, es kommt halt auch immer auf die Geschäftsführung an. Ne? Also ich bin immer ein Freund davon, dass man einen Störenfried beseitigt, weil der wird dann immer das Team mit runterziehen. Also da bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Und du brauchst keine Mannschaft, die bei 150% ist. Du brauchst eine Mannschaft, die bei 110 ist. Also da bin ich, da weiß ich einfach, dass die Konflikte viel zu groß werden können.
Die Frage beim Störenfried ist ja immer, kriegt er sich ein? Also ne, du hast jetzt, keine Ahnung, 5 Leute und alle sagen, eigentlich haben wir Bock. Na, da wird eine Stelle als Führungskraft ausgeschrieben. So. Und jetzt nimm sie einen extern. Nehmen wir mal den Fall, ist ja egal. So. Und 4 von den 5 sagen halt, okay, wir haben es versucht, wir machen jetzt weiter. Vielleicht ergibt sich was, weil wir ja auch gerade im Wachstum sind. Ne? Wenn es ein kleines Team ist und du auf Deutschland schaust, hast du ja viel Potenzial im deutschen Markt oder in der Dachregion, kannst du ja auch sagen. So, wenn du jetzt einen hast, der immer trotzdem das nicht verarbeitet hat, dann ist das ja eher sein Thema, weil er mit seiner Verletzung und mit dem Ego nicht klarkommt. Und das darfst du ja ruhig sein, ne? Wenn du Vollgas gibst und dann dich auf etwas freust oder darauf hinarbeitest und es dann nicht bekommst, dass man enttäuscht ist, ist ja, würde ich sagen, ganz normal. Die Frage ist, wie gehst du mit diesem Rückschlag in Anführungsstrichen um? Lässt du dich davon runterziehen und bist dann schlecht gelaunt und verpestest die Stimmung? Dann würde ich sagen, ja, muss man eine Lösung als Unternehmen finden. Oder brauchst du einfach mal Zeit X, um das zu verarbeiten, um dann wieder zu sagen, okay, die Chance ist es nicht geworden, jedoch wird es eine andere Chance geben. Weil guck mal, in dem Startup, wo wir waren, das entwickelt sich, das baut ja auf. Das heißt, da wird es ja auch Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln. Da wird ja nicht eine Führungsebene bleiben, sondern da wirst du ja auch noch andere Führungsebene, wenn das Team groß genug ist, einziehen. So, das heißt, das könnte man ja auch als Perspektive aufweisen, sich dort hinzuentwickeln.
Ja, aber die Geduld muss man haben, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also ich habe dich ja jetzt kennengelernt das letzte Jahr und du bist schon überdurchschnittlich geduldig, was viele Themen angeht. Aber der Durchschnittsvertriebler ist es halt nicht, der sagt, ich habe jetzt ein geiles Jahr gehabt, ich möchte jetzt die Beförderung, ich möchte jetzt viel Geld haben. Und das ist eine große Herausforderung, weil oft, wenn es schlecht läuft, hast du es nicht budgetiert. Wenn es schlecht läuft, hast du gar keine Managementposition frei. Und wenn es noch schlechter läuft, fehlen dem alle Skills, die er braucht, um in der Position zu verweilen und auch erfolgreich zu sein, weil es muss ja jemand sein, der andere mitzieht und einfach ein Menschenfänger ist. Weil im Vertrieb kannst du ja ein Schauspieler sein, ne? Du kannst ja rausgehen und der super Menschenfänger sein, wenn es um Umsatz geht, weil du hast einen Grund. Aber andere ins Wachstum zu bringen, ist unglaublich schwer. Da brauchst du schon viel Verständnis, Empathie und ne? Fachwissen sowieso. Also,
das meine ich ja. Das kann nur jeder, ich würde sagen, jeder entscheidet selbst über seinen Erfolg. Wenn du einen Rückschlag bekommst, entscheidest du, wie du damit umgehst. Klar, du darfst traurig sein, du darfst enttäuscht sein. Das sind alles Emotionen, die gespürt werden müssen und kannst du auch zeigen oder rauslassen. Jedoch ist die Frage, kriegst du dich also das ist jetzt überspitzt formuliert, aber kriegst du dich irgendwann wieder ein? Kriegst du dich in den Modus, okay, ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe? Egal, ich mache weiter, ich versuch's. Und darum hat ja auch ist ja dieses Thema das Ego. Das ist ja unsere größte Stärke und unser größter Feind. Wenn dein Ego so hart kickt, dass es dich so runterzieht, dass du dann auf einmal deinen neuen Vorgesetzten, deine Teammember, deine ehemaligen Vorgesetzten und alle anderen jetzt blöd findest, weil die Welt ja so ungerecht ist, ja, sorry, dann kann man dir auch nicht helfen, wenn du dich aus dem Tal der Tränen nicht befreit kriegst.
Ja, das ist schon ein Mindset-Thema, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. zum Teil kann ich es verstehen, andererseits ist es halt zutiefst betrübt, jetzt nicht unbedingt ein Zustand, in dem du verweilen sollst, wenn du Sales machst. Das ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg, aber dann weißt du auch, du hast noch ein bisschen was zu arbeiten. Aber ich sehe das natürlich aus Führungskraftbrille, ist halt, ich gebe mir die beste Mühe, ne, oder ne, so, also ich tue so viel wie möglich für diesen Mitarbeiter, damit er quasi sich zugehörig fühlt. Aber wenn es nicht mehr geht, dann musst du das Geschwür halt entfernen, wenn wir sehr ehrlich sind, ne? Also.
Dafür bist du ja auch Führungskraft. Das ist ja auch deine Verantwortung. So, ne?
Ja.
Du musst jedem die Chance geben, auch mit der Enttäuschung umzugehen und daraus zu wachsen und ihm, na, vielleicht auch ein bisschen intensiver mit ihm oder ihr zu arbeiten. Oder es können ja auch mehrere sein, ne? Also es kommt ja immer auf die Teamgröße drauf an. Jedoch irgendwann, wenn du merkst, nach x Zeiteinheiten, dann musst du halt auch eine Konsequenz ziehen, weil es bringt kein von beiden was.
Jetzt bleiben wir mal bei dieser Konsequenz. Ja, sorry.
Nee, alles gut. Ich find so eine Situation, ja, habe ich schon miterlebt und mitbeobachtet. Ich finde sowas immer echt schade, weil das ja keine Führungskraft, die gut ist in meinen Augen, macht ja Spaß, sich von Leuten zu trennen, sondern das ist ja immer eigentlich der beschissenste Part an dem Job.
Ja.
Jedoch ist es auch deine Verantwortung, dann auch solche Entscheidungen zu treffen. Aber es ist immer schade, weil es in der Regel kein Vertriebsthema ist, kein Leistungsthema. Es ist rein ein Ego-Thema.
Ja, ja, klar, manche kannst du nicht einfangen. Aber wenn wir jetzt mal bei diesem Neuorientierungsthema bleiben, zu sagen, okay, ich muss jetzt die Konsequenzen ziehen, weil es ist einfach nichts passiert, 2 Jahre lang. Und 2 Jahre ist ja schon viel, ne?
Ja.
Jetzt aus der Brille des Mitarbeiters, findet der oder die Person eine neue Stelle, die aber unter dem aktuellen Gehalt ist. Jetzt ist diese Person ja, hat ein riesen Ego, ist zutiefst betrübt und bekommt draußen natürlich, und das ist normal, nicht sofort eine Führungsposition, weil du hast ja keine Erfahrung. Und auf eine Stelle von einem Sales Manager bewerben sich halt nun mal viele Leute, die halt schon Führungserfahrung haben. Würdest du für Wachstum weniger Geld in Kauf nehmen und auf welche Faktoren würdest du achten?
Ja, habe ich schon gemacht. Habe ich öfters schon in meinem Leben gemacht. Also öfters heißt jetzt 2 Mal, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und das ist halt auch das Ego-Thema. Also es ist aber, also nee, es ist ein Ego- und ein Selbstwertthema. Man sollte sich für sich vorher eine Schmerzgrenze gehaltlich setzen. Was ist meine Schmerzgrenze, die ich akzeptiere, um einen neuen Job anzufangen, wenn der mir die Möglichkeiten dafür gibt, sich dort zu entwickeln und dort weiter zu wachsen? So war das ja nach meiner Auszeit, als ich in der USA war. Da habe ich bei einem Startup angefangen und habe da auch auf viel Geld im Vergleich zu davor verzichtet. Jedoch haben uns auf meine Schmerzgrenze geeinigt und ich habe einfach die Chance gesehen, ey, das ist ein Startup, ich kann die Erfahrung sammeln, ich kann dort wachsen, warum nicht? So, meine Schmerzgrenze ist erfüllt und ich sehe die Chance, ich kann da wachsen. Warum sollte ich das nicht machen? Manchmal, also man sagt das ja immer so einfach, einen Schritt zurückgehen, um Anlauf zu nehmen, um dann besser durchzustarten, und bei mir hat es dann geklappt dadurch. Jedoch musst du auch da wieder dein Ego im Griff haben. Aber ich will jetzt keine Sachen machen wie die Hälfte oder irgend sowas. Ne? Also wir reden da ja schon um was, aber es muss sich im gewissen Rahmen befinden.
Aber ist es wirklich Ego? Weil wenn wir jetzt einen Durchschnittsvertriebler, der hat vielleicht eine Familie, hat Kinder, Haus, Auto, 3 Autos, 2 Autos, whatever, der muss das Ganze ja auch finanzieren. Und klar, da kann man ja auch eine Schmerzgrenze berechnen. Keine Frage. Aber wenn du so unglücklich bist, dass es dir schlecht geht, jeden Tag, ist halt die Frage, ob man da dann trotzdem einen Schlussstrich ziehen sollte oder ob man lieber auf eine andere Position wartet, die besser in das Budget passt.
Naja, die Wahrheit ist ja meistens nicht ein Wort oder ein Satz. Wenn du natürlich, wir haben alle finanzielle Verpflichtungen und man sollte sich schon ausrechnen, okay, wie viel Gehalt brauche ich mindestens, um diesen nachzukommen. Und damit meine ich jetzt nicht, in meinen Verpflichtungen ist einkalkuliert, dass ich 3-mal im Urlaub im Jahr fliege oder sonst sowas, ne? Sondern, na, oder, ey, ich gehe für 500 € im Monat in Sterne-Restaurants essen oder irgend sowas, sondern was brauchst du, um über die Runden zu kommen und vielleicht noch ein bisschen Spaß dabei zu haben. Das als Schmerzgrenze setzen und dann ist es schon ein Ego-Thema. Also auch ich habe mich damals nicht leicht getan, weil ich hatte die Zahl im Kopf, die ich ja schon bekommen habe und jetzt kommt ein anderer und sagt, ich hätte dich gern, aber ich kann dir nur die Zahl bieten. Und da hat es mir einfach geholfen zu sagen, okay, ich habe mir eine Schmerzgrenze gesetzt und das ist die halt nun mal. Klar, mit knirschenden Zähnen, aber sie ist es. Und ich habe die Chance daran gesehen. Wenn aber das Angebot oder so auch noch darunter ist, ja, dann solltest du es nicht annehmen, weil dann passen ja die Parameter für dich nicht.
Spannend.
Wie siehst du das denn?
Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, ne? Also dass ich jetzt so über die Runden und ich habe kein Fünf-Sterne-Dinner mehr. Damit habe ich schon ein Problem, das abzugeben, weil du hast ja einen gewissen Lifestyle aufgebaut. Aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob ich wechsle als, sagen wir jetzt mal, Vertriebs-Außendienstmitarbeiter oder Sales Manager. Ist es schon nochmal ein Unterschied, wie wenn ich als Führungskraft wechsle. Als Führungskraft sage ich dir ganz ehrlich, ich bin überhaupt nicht verhandlungsbereit. Take it or leave it, wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist mein Lieblingssatz. Und aber wenn ich jetzt sage, okay, ich bin wirklich unglücklich in meiner Rolle als Vertriebler, dann würde ich schon sagen, okay, ne, die Berechnung, ne, was ist meine Schmerzgrenze so, dass ich noch happy bin? Nicht, dass ich über die Runden komme, wirklich, dass ich noch happy bin. Und nicht sage, okay, war das jetzt die falsche Investment? War das jetzt, also du darfst dich nicht jeden Monat fragen, ob das falsche Investment ist. Wenn wir hier jetzt im Monat über 500 Euro sprechen, bei einem Gehalt von 7.000 Euro, dann sage ich dir, so what? Heulleis. Ja? Wenn du nicht am Maximum lebst, dann würde ich lieber eine neue Herausforderung annehmen. Dazu muss ich aber auch sagen, die neue Herausforderung muss Wachstum beinhalten. Also das muss dann vorher wirklich abgesprochen sein, zu sagen, okay, diese Möglichkeiten entwickeln sich im Unternehmen, weil sind wir ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem Unternehmen anfängst? Also, weiß ich nicht, Startup oder neue, weiß ich nicht, ne, neue Business Unit und dass du dann was Neues bekommen könntest, wenn du als Erster da warst oder Zweiter. Dann ist es schon hoch, dass die dich auch supporten. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie dich supporten. Aber ich finde trotzdem, dass man seine Erwartungshaltung einfach besprechen muss, zu sagen, okay, hey, ich gehe hier jetzt 500 Euro im Monat, ist das ja auch viel Geld, runter, aber ich sehe das hier als Investition und das ist meine Erwartungshaltung an euch. Also ich sehe da nichts Falsches dran, dass man das sagt einfach. Viele sagen es nicht, weil die Angst haben, ne, dass sie den Job dann doch nicht bekommen.
Da wären wir ja aber wieder beim Thema Entwicklungsplan und ich bin halt auch immer ein Freund davon, erst leisten und dann fordern. Klar, wenn du irgendwo neu hingehst, kannst du die Rahmenparameter machen. Jedoch habe ich noch kein Unternehmen wirklich so erlebt, muss ich zugeben, wenn du wirklich mit Leistung performst, dass du dann nicht auch fordern darfst. Weil das ist ja das Gute im Vertrieb, wenn die sehen, da kommt Geld rein, wenn du Geld verdienst, kannst du auch Geld ausgeben.
Ich bin da ganz ehrlich zu dir. Zu dem Thema habe ich eine völlig andere Meinung. Ich finde, du solltest von Anfang an fordern. Das hat etwas mit Verhandlung zu tun. Und die sehen ja auch dann, wie stark du verhandeln kannst, muss man ehrlicherweise sagen. Weil du hast schon performt, indem die sagen, ja, Nils, ich möchte, dass du bei uns arbeitest. Weil das ist ein Verkaufsgespräch, mehr ist das ja nicht. Die haben dich quasi live gesehen. Ich kenne viele Vertriebler, die sagen, ja, ich möchte erstmal beweisen, was ich kann. Und dann werde ich schon quasi, ne? Und dann fange ich an zu fordern. Das sehe ich ehrlich gesagt komplett anders. Wenn ich Ansprüche habe, dann fordere ich sie. Und entweder wir passen zueinander und meine Ansprüche werden quasi gedeckt mit dem, was das Unternehmen bietet, oder halt nicht. Aber ich arbeite nicht ein Jahr mit dem Buckelschieb, um dann zu sagen, ja, ich hätte gern A, B, C und D. Weil ich sage dir eins, ich kenne Leute, die haben 2 Jahre im Unternehmen gearbeitet, da ist immer wieder die Führungsposition frei geworden und trotz aktiver Bewerbung wurden diese Personen abgelehnt. Und trotz, dass man weiß, okay, das ist vielleicht die perfekte Person für die Position. Und da wurden dann immer andere Leute reingeschoben, bis man irgendwann mal gecheckt hat, ja, okay, dann machen wir das dann halt doch. Willst du so befördert werden? Also ich nicht. Dass du quasi der Notnagel bist für das Unternehmen?
Ja. Ist das hart, das, ne? Ist ja auch wieder so ein Thema. Ja, ich verstehe deinen Punkt und ja. Aber ist das denn nicht auch wieder, man könnte es auch sagen, ist das nicht egal, weil unterm Strich zählt das Ergebnis, du wurdest befördert und wenn du deinen Job geil machst, aber das ist ja egal. Dein Ego-Thema, weil du sagst, ich will nicht als Drittes, wenn sie sagen, ich bin Nummer eins und wenn ich nicht Nummer eins bin, dann könnt ihr alle woanders hingehen, überspitzt formuliert jetzt.
Okay, bei der ersten Ablehnung der Bewerbung, sagt deine Führungskraft dir damit, ich traue dir das nicht zu. Mit der dritten Person, also du selber, dass du befördert wirst nach der zweiten Person, sagt dein Chef dir, ich habe niemanden Besseres gefunden. Okay? Das hat gar nichts mit deinem Ego zu tun, sondern willst du der Notnagel sein oder willst du ein Superstar sein? Das musst du dich halt fragen. Ich glaube, dass das ein Selbstwertthema ist. Weil wenn du Wert auf dich, weil wenn du jetzt überlegst, ne? Sagen wir, diese Person geht in diese Vertragsverhandlungen rein. Ja, die werden dir doch keine 100.000 Euro geben, nur weil du da 2 Jahre geleistet hast. Natürlich nicht, weil die ja wissen, dass du dich bückst. Also das ist ja, da bin ich nicht bei Ego, da bin ich tatsächlich bei Selbstwert, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil dein Chef muss dich supporten. Er muss dich supporten, vor allem, wenn es deine erste Führungsposition ist. Du brauchst ja jemanden, der dich begleitet, aktiv. Wenn aber der mich begleiten soll, schon nicht an mich geglaubt hat, dann bin ich ja schon geknickt in meinem Selbstwert und dann mag das ja auch ein bisschen Ego sein, keine Frage, ne? Das ist ja schon ein Thema. Aber dann glaubt die Person ja auch nicht an dich. Und wenn du jetzt ganz viele junge Leute nimmst, das macht ja was mit denen psychisch. Die sagen sich ja dann auch selber, ich bin nicht genug. Natürlich ist es Blödsinn zu sagen, nur weil ich eine Rolle nicht bekommen habe, dass ich nicht genug bin. Dass das Blödsinn ist, das wissen wir. Aber die sind noch nicht so weit. Und dann kommt die nächste Frage. Würdest du jemanden befördern, der dieses Thema hat? Ich nicht. Wenn mein Mitarbeiter ein Selbstwertthema hat, ich würde den niemals befördern. Niemals. Der soll doch andere Leute zum Wachstum bringen. Und er ist ja noch nicht fertig. Das ist ja total schwierig.
Spannende Ansicht. Ich kann die sogar nachvollziehen, muss ich zugeben. Ja, man kann das auch aus dem Gesichtspunkt sehen, dass es ein Selbstwertthema ist und kein Ego-Thema, zu sagen, hey, nee. Dann wäre ja aber, nicht aber, dann wäre doch jedoch die Konsequenz, zu sagen, wenn du das zweite Mal das nicht wirst, dass du dann eigentlich dir was anderes suchst. Oder beim dritten Mal, wenn sie dich dann nehmen, sagst, nö. Die zwei Optionen hättest du ja theoretisch.
Ich bin auch der Meinung, wenn du sagst, okay, mir macht der Job so viel Spaß, ich möchte eigentlich gar nicht wechseln und ich habe ein hohes Selbstwertgefühl, hätte ich einfach Nein gesagt. Ich hätte gesagt, ja, okay, dann, ne, ich sehe das nicht, sorry, ihr habt mich jetzt zweimal übersehen, obwohl ich laut geschrien habe hier, das hat mich nicht getroffen. Und zum Teil, wenn eine Abteilung keine Führungskraft hat oder eine schlechte Führungskraft, übernimmt ja das Team sehr viele Aufgaben der Führungskraft. Das heißt, du hast zum Teil schon Aufgaben gemacht, die du dann später quasi eigentlich inne hast sowieso. Und dann wird es ja noch viel absurder. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben einfach Menschen Selbstwertthemen. Und ich finde es schade, ich würde Nein sagen in so einer Situation. Muss dazu sagen, wenn du unbedingt Manager werden willst, ist es eh besser, wenn du nicht innerhalb deiner Firma Manager wirst, sondern ne, dir Mühe gibst, dass dir irgendwer draußen an dich glaubt und du ein neues Unternehmen findest, weil wenn du nicht so einen starken Charakter hast, dann wird es schwer, dass die anderen dich akzeptieren.
Jedoch musst du ja auch irgendwann deinen Charakter formen und man wächst da immer nur außerhalb der Komfortzone. Also von daher wäre es ja auch eher ein Plädoyer dafür zu sagen, hey, wäre das in deiner Company? Es gibt ja nicht, das ist ja das Gute, es gibt nicht den perfekten Weg, sondern jeder muss seinen Weg finden. Und ich glaube auch bei dem Thema musst du für dich entscheiden, was für dich funktioniert.
Aber da musst du ja auch beurteilen, ist das das richtige Umfeld, in dem ich wachsen möchte? Du kannst ja auch ein Umfeld voller Idioten haben und dann wirst du einfach nur der 11. Idiot in der Runde. Das war's. Und das ist halt die Frage, und das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen für jemanden, der keine Erfahrung hat. Weil du siehst dann diese ganzen, ne? Ich würde sagen, alten weißen Männer. Das gilt übrigens auch für Frauen, die solche Einstellungen haben. Die dann so tun, als wenn sie voll viel Plan hätten und richtig, ne? Die haben total den Durchblick und dann lernst du von so jemanden. Wer wirst du dann in 20 Jahren, wenn das deine erste Position ist in der Firma? Also ich halte das für sehr schwierig. Ich glaube aber auch, dass die meisten Führungskräfte und Geschäftsinhaber und Führer selbst nicht wissen, wie man Menschen weiterentwickelt. Und deshalb gibt es ja so Unternehmen, die sich einfach dabei unterstützen. mit Persönlichkeitsdiagnostik oder ne, das, was der Teuger macht. Also.
Da, wo du gerade gesagt hast, deine erste Führungskraft, ja, die prägt dich, ist mir gerade meine erste Führungskraft eingefallen und Props gehen raus an Markus. Markus F. Da muss ich sagen, hatte ich Glück gehabt, weil Markus war immer sehr straight als Führungskraft und stand für seine Meinung ein, war jedoch auch offen für neue Ideen und so. Dann hast du recht, hätte ich jemanden gehabt, der vielleicht Bescheißen cool gefunden hätte oder Trickserei, vielleicht hätte ich dann auch eine andere Entwicklung genommen.
Also ich hatte tatsächlich genau das, was du da gerade beschrieben hast, als Führungskraft. Muss dazu sagen, ich habe mir immer das Beste gepickt. Ich war ja schon immer ein bisschen anders und habe auch schon ganz oft, ich habe ja schon in der Schule die meine Lehrer ignoriert. Also habe ich natürlich auch in dem Fall meinen Chef ignoriert, habe aber das Beste aus dieser Welt, in der ich war, und da war ich nicht super lange, mitgenommen. Und das ist halt das Netzwerken. Also dort habe ich gelernt, okay, du musst so viel netzwerken wie möglich. Das war quasi meine erste Position nach der Ausbildung. Und danach hatte ich eigentlich voll den coolen Chef, muss ich sagen. Der hat mir dann halt auch gezeigt, ne, wie es anders geht und dass es halt auch ohne Druck geht und ne, dass ich auch mal zu Hause bleiben darf. Das habe ich übrigens von dem, dass man zu Hause bleiben darf, wenn man einfach einen schlechten Tag hat, dass man dann einfach nur anrufen soll. Das habe ich von ihm einfach mitgenommen und das hat mich schon geprägt, weil das wichtig ist.
Ja, cool. Spannende Folge.
Ja, das war die.
Wir sind... Was war der Einstieg? Du hast mich mit irgendwas auf Instagram konfrontiert, ja. Und jetzt sind wir da hingekommen. Krass, okay.
Naja,
haben wir denn noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zwei, drei Quick Rants? Es geht ja, grob zusammengefasst, um das Thema Chance?
Ja.
Also Selbstwert?
Ja. Chance, Selbstwert. Also, ich hätte einen Quick Win. Wenn du unglücklich bist und das, was mit dir macht, jeden Morgen, dann wechsel um jeden Preis. Weil deine Lebenszeit ist viel teurer als dein Gehalt.
Wenn ich einen richtig starken Satz. Ich habe gestern erst bei LinkedIn einen Post gesehen, wo Leute in der Schlange anstanden, 2 Stunden, um irgendwie 20 Cent beim Einkauf zu sparen. Und darunter hat jemand geschrieben: Leute sparen 20 Cent beim Einkauf, aber vergessen, dass sie 2 Stunden Lebenszeit gerade dafür eingetauscht haben, die sie nie wieder zurückkriegen.
Das ist halt ein großes Thema, ne? Weil wenn ich dir jetzt sagen würde, wenn wir uns kennenlernen und ich sage dir, ich stehe nirgendwo an, dann würdest du sofort denken, was ist mit ihr denn? Ne? Also.
Nein. Ich habe das ja auch zum Großteil in mir und durch dich habe ich das auch ein bisschen verbessert. Es ist eher so, dass meine bessere Hälfte öfters mal sagt, na, ich sag, lass mal da hingehen und dann sehe ich Leute und dann sage ich, nee, gehen wir nicht hin. Und sie so, ja, du willst nicht mal anstehen. Ich sag, nee, ist verschwendete Zeit, sorry, kein Bock.
Genau, so sehe ich das halt auch, ne? Also ich bin da sehr extrem, aber auch schon immer gewesen, ne? Ich stehe nicht an, weil mir meine Zeit einfach zu wertvoll ist. Muss dazu sagen, dass ich ganz häufig, ne, und das ist ja eine Seltenheit, dass wir uns jetzt so getroffen haben und einer Meinung sind, es ist wirklich selten, dass jemand sagt, verstehe ich. Die meisten sagen, ja, weißt du, bist du jetzt die Prinzessin auf der Erbse, die nicht anstehen möchte? Nein, ich will nicht anstehen, weil das kostet mich Zeit. Und du weißt nicht, wie viel du hast einfach. Und es gibt in Düsseldorf, das war mal vor ein paar Jahren, es gab so einen Club, den gibt es, glaube ich, immer noch. Und da standen die immer Schlange über Stunden für den Scheißladen, der so voll ist. Und ich habe das nie verstanden. Und ich bin nur gegangen, wenn ich durch die Tür einfach gehen konnte. Sonst gehe ich nicht. Weil dann verbringe ich lieber einen spannenden Abend auf meiner Couch. Und das ist halt viel wertvoller.
Das war in Frankfurt auch immer so. Da gibt es die coole Diskothek Gibson. Und bis 22 Uhr war immer freier Eintritt. So. Aber die meisten kamen halt erst danach. Das heißt, bis 22 Uhr bist du da einfach hingegangen. Die haben dich abgetastet, dann warst du drin. Boom. Danach haben die über eine Stunde, über 2 Stunden für diesen Club angestanden, weil Donnerstag war immer eine Liveband ab um 11 oder so da. Und ich habe immer gesagt, Leute, wir gehen da vor 10 Uhr hin. Alle, was willst du so früh da? Ich sag, ja, da drin können wir, wenn du zu viert bist, kannst du tanzen, kannst du dich unterhalten, kannst lachen. Aber ich werde nicht 1,5 Stunden draußen stehen, nur damit ich irgendwo reinkomme. Das macht absolut gar keinen Sinn für mich.
Für mich auch nicht. Also
das, Das Einzige, wo ich anstehe, sind immer Sachen, auf die ich richtig, richtig, richtig Bock habe. Zum Beispiel, als wir letztes Jahr in den Universal Studios in Los Angeles waren. So, da hast du 10 Minuten draußen angestanden. Das ist okay, ey, take it. Oder dieses Jahr, wenn ich nach Japan fliege und dann in meine ganzen Nerd-Leiden gehe, auch dort werde ich bereit sein, anzustehen. Das ist mir dieses Glücksgefühl wert. Aber für alles andere, unterschreibe ich dir, stelle ich mich auch nicht mehr an.
Ja, guck, dann bin ich doch noch extremer. Nicht mal, wenn ich es unbedingt will, würde ich...
Echt?
Also, ja, ich bin da. Ich hasse das einfach so sinnlos in irgendeiner Schlange zu stehen. Ich kann das. Sogar als wir im Disneyland waren. Oder wenn ich am Flughafen bin. Eigentlich das beste Beispiel ist Flughafen. Ich buche immer Slots am Flughafen. Immer. Damit ich einfach so durchkomme.
Und das wissen aber die wenigsten, dass du das machen kannst.
Ja, du verratest doch sagen. Jetzt nicht hier.
Ja, du hast es doch verraten.
Ja, weil vielleicht ist es Special Treatment. Also man kann an jedem Flughafen einen Slot buchen für die Sicherheitskontrolle. Ja. Und es ist, das Leben ist einfacher dann, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich bin halt ein Fan davon, weil ich dann, wann war das denn? Ich glaube 2023 oder 2023 bin ich nach Tunesien geflogen und stand in Frankfurt. Und es war Full House da in Frankfurt morgens früh, ne? Oh, ich stand so lange in dieser Sicherheitskontrolle. Ich habe die ganze Zeit geflucht innerlich. Obwohl die Leute um mich herum voll nett waren. Die haben sich ja alle unterhalten. Aber es hat mich genervt.
Wie? Ja, Flughafen? Okay, das ist der Sicherheitscheck. Was ist aber, mir fällt gerade der Fernflug in die Staaten ein, da konnte ich das Gepäck nicht automatisiert auf die Bänder geben, sondern musste zum Schalter, wo eine Riesenschlange war. Ich hatte keine Möglichkeit, dort nicht anzustehen. Weil du brauchst ja den Stempel in deinen scheiß Pass. Auch wenn du Priority Boarding machst, war da eine Schlange. Also kannst du es ja gar nicht immer vermeiden, dass du auch in Sachen, wo du willst, in der Schlange stehst.
Auch dafür gibt es einen Trick. Du kannst einen Tag vorher, wenn der Schalter quasi auf hat schon und der Flug quasi schon eingecheckt ist, also der vorherige Flug, kannst du dein Gepäck für den nächsten schon abgeben.
Ja, dann bist du ja einen Tag vor, aber dann ist doch da auch eine Schlange, oder nicht? Da fliegen
nein,
da auch
nein,
Leute.
Du kannst ja gehen, wenn die durch sind.
Ah, okay.
Naja, das geht alles. Oder zu einer komischen Uhrzeit oder so. Also,
ernsthaft, du kannst 24 Stunden vor dein Gepäck aufgeben. Das wusste ich auch nicht.
Hab ich schon öfter gemacht.
Das ist doch jetzt mal ein richtiger Quick-Win. Nicht immer unsere anderen esoterischen Tipps hier. Das ist doch mal jetzt hier, Urlaubssaison beginnt. Bucht euch einen Zeitslot und gebt das Gepäck 24 Stunden vorher am Flughafen ab. Zu einer Uhrzeit, wenn keiner hingeht.
Ja, ich habe Tricks ohne Ende, was das angeht. Letztes Jahr war ich mit meiner Mutter, Schwester und Neffen in Basel am Flughafen. Und meine Schwester durfte natürlich durch diesen Family-Eingang gehen. Und ich habe Priority gebucht. Und meine Mutter war so, zwischen gehöre ich jetzt zur Familie? Oder? Weil ich konnte sie quasi, weil wir haben getrennt gebucht, konnte ich sie halt nicht upgraden. Das war so lustig. Und dann guckt der Typ uns an, der so, geht alle hier durch. Und dann sind wir alle durch den Familieneingang gegangen, weil es schneller war, ne? Also es war schon, was das angeht, habe ich super viele Tricks auf Lager, weil ich einfach so durchs Leben wurschtel, ne? Ich will das einfach nicht und ich mag das einfach nicht. Auch bei Konzerten oder Comedy-Veranstaltungen, ich gehe nur, wenn es einen Sitzplatz gibt, einen festen. Freie Bestuhlung würde ich niemals besuchen. Das sind einfach Dinge, die ich gar nicht mache. Und wenn ich irgendwie ausgehe, dann gehe ich immer nur in Clubs aus, wo ich weiß, okay, ich kenne den DJ. Und dann kann ich halt einfach durchlaufen. Ja. Also das ist, Tipps fürs Leben gibt es in einer anderen Folge.
Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Jetzt auch mit richtig praktischen Tipps.
Alright, war cool und bis dann.
Arrivederci.
Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Die besten Geschichten schreibt nun mal das Leben und die findet ihr hier bei uns auf Sales Gossip.
Bis zum nächsten Mal und denkt daran, der beste Deal ist der, bei dem alle lachen.
Schickt uns gerne Themen, die euch bewegen und beschäftigen, gerne als Sprachnachricht über Instagram unter salesgossip.de. Bis nächste Woche!